Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Was hat es mit den anaphylaktischen Schocks auf sich, die in England nach 2 BioNTech-Corona-Impfungen eingetreten sind? Menschen mit schweren Allergien hatten eine Reaktion auf den Impfstoff. Was bedeutet das für andere Allergiker? Was genau kann die Reaktion ausgelöst haben?
Es ist mit größter Wahrscheinlichkeit nicht der Impfstoff selbst, also nicht dieses Genpartikelchen, sondern wahrscheinlich eher ein Hilfs- oder Beistoff. Ist eigentlich vergleichsweise harmlos, weil er nur extrem selten Allergien macht, aber es kommt eben vor.
Weitere Antworten hier im Update-Podcast am Donnerstag. Mintu Tran aus dem Update-Team ist mit dabei, mit jeder Menge Motivation für uns alle und mit der Frage, wie kriege ich mich noch weiter motiviert, wenn ich schon total weit gekommen bin im Job?
Wenn du super jung bist, irgendwie sagen wir mal unter 30 und schon mal krasse Positionen und Sachen im Leben erreicht hast, was machst du dann, wenn du sagst, ich habe alle meine beruflichen Ziele schon erreicht? Das ist eine ganz schöne Streberfrage, würde ich sagen.
Das hört ihr hier bei uns, ist wirklich ein Luxusproblem. Und dann fragen wir nach, wie kann es zu so einem Hype rund um ein Game kommen, wie jetzt bei Cyberpunk 2077. Das Spiel ist heute rausgekommen, es soll das beste Game seit Jahren sein.
Vor 8 Jahren schon hat das Entwicklungsstudio Cyberpunk angekündigt. Und naja, seitdem schaffen die es immer wieder mit so kleinen Infohäppchen hier und ein cooles Bild da oder ein schönes Video, die SpielerInnen so richtig anzuheizen.
Also alles eine riesige Werbemaschine rund um Cyberpunk 2077, die wir einordnen hier im Update-Podcast. Und EU-Gipfeltag 1. Die 25 anderen haben sich mit Polen und Ungarn im Streit um den Haushalt und die Corona-Hilfen geeinigt. Wir schalten zu unserem Korrespondenten nach Brüssel. Hier im Podcast zum Update am 10.12.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Zum Ende des Jahres kommt ja wirklich alles zusammen. Die Themen, die beackert werden müssen, häufen sich richtig bei der EU. Das ist der Fall auf dem EU-Gipfel, der heute und morgen in Brüssel ist. Es geht um das europäische Haushaltspaket für die kommenden Jahre, die milliardenschweren Corona-Hilfen. Es geht um die neuen, ehrgeizigeren Klimaziele der EU und auch um den Streit mit der Türkei um Gasbohrungen im östlichen Mittelmeer. Viel zu bereden. Wir gehen die Punkte kurz durch mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Paul Vorreiter. Paul, gestern, da hat sich eine mögliche Lösung abgezeichnet im EU-Haushaltsstreit. Polen, Ungarn, die waren ja unter Bedingungen bereit, ihre Blockade, das Veto aufzulösen. Da haben wir gestern Abend drüber gesprochen und da hat es jetzt Bewegung gegeben.
Ja, das ist jetzt nicht mal 10 Minuten her. Da gab es jetzt hier die Breaking News vom EU-Ratspräsident Charles Michel, der ja der Moderator des heutigen Gipfels dort ist, dass man sich auf den EU-Haushalt geeinigt hat und auch eben auf den Corona-Hilfsfonds. Diese beiden Sachen wurden ja blockiert durch Polen und Ungarn wegen ihres Vetos, wegen des Streites um die Rechtsstaatlichkeit. Da wurde jetzt im Laufe des ganzen Nachmittags noch viel drüber gesprochen, wie das Ganze ausgestaltet werden soll. Wir wissen nicht, ob das jetzt, was wir davor schon oder gestern bereits als Kompromissvorschlag von der deutschen Ratspräsidentschaft auf dem Tisch hatten, ob das sich jetzt so 1:1 durchgesetzt hat, ist es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Aber was in diesem Kompromiss drin war, das war vor allem, dass Polen und Ungarn in einer Zusatzerklärung versichert haben wollten, dass sie quasi nicht über den Tisch gezogen werden von der EU. Also dass da nicht einfach so böswillig dieser Rechtsstaatsmechanismus gegen sie ausgefahren wird, um sie zum Beispiel dazu zu bekehren, dass sie ein liberales Abtreibungsrecht machen in Polen zum Beispiel oder dass sich Ungarn der Migration verschließt. Und das waren so Punkte, die sollten eben in diesem Kompromisspapier entschärft werden. Und damit allerdings dieses Zusatzpapier diesen Rechtsstaatsmechanismus nicht auch wieder komplett zu so einem Wischiwaschi-Instrument macht, was auch gar nichts bringt. Das war zum Beispiel etwas, was die Niederlande und Belgien heute auch drauf gepocht haben, dass das nochmal geklärt wird. Da mussten jetzt einige Fragen geklärt werden. Wir wissen nicht ganz genau, was da jetzt genau rausgekommen ist, aber man hat sich offensichtlich auf einen Kompromiss geeinigt und kann jetzt über das Klima reden.
Die ehrgeizigeren Klimaziele, ist da eine Einigung schon in Sicht oder wird da jetzt gerade erst angefangen, drüber zu sprechen?
Das wird jetzt gerade, geht das jetzt in diesen Minuten los, aber man kann schon sagen, dass wenn der Brocken Haushalt einfach vom Tisch ist, dass jetzt auch einfach das mit dem Klimaziel vielleicht auch viel schneller gehen kann. Denn es ist ja so, dass dieses höhere Klima CO2-Einsparziel von diesen 55% statt bislang 40% bis 2030. Das hängt natürlich auch an sehr vielen Geldfragen. Also man muss natürlich in die Infrastruktur investieren, man muss Regionen helfen, die vielleicht noch auf Kohle setzen. Und das geht natürlich nicht, solange der EU-Haushalt blockiert ist. Und der ist ja eben jetzt gerade dann möglicherweise frei geworden. Das Veto ist ja dann dadurch von den Polen und den Ungarn ja dadurch jetzt wieder obsolet. Das heißt, jetzt kann man über diese Klimaziele sprechen. Und mein Tipp wäre, dass vermutlich auch Polen und Ungarn, die ja auch mit diesem höheren Ambitionsniveau bisher Probleme hatten, dass die jetzt wahrscheinlich nachgeben werden, weil sie eben ihr größeres Problem, den Rechtsstaatsmechanismus, gelöst haben.
Was mit der Türkei? NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der hat ja die EU heute vor einem Bruch mit dem Bündnispartner Türkei gewarnt. Was steht da an Gesprächen?
Ja, das Thema, das ist noch gar nicht besprochen worden, sollte auch erst rund um das Abendessen passieren. Aber was wir da jetzt bisher so kolportiert bekommen haben, ist, dass die Erklärung, die da so im Umlauf ist, es geht da vor allem darum, dass man die Sanktionen, die jetzt bereits auf dem Tisch waren, dass man sie nochmal ausweitet, dass man da einen Personenkreis noch ein bisschen großzügiger fasst, dass da mit diesen Erklärungen, so wie sie jetzt gerade im Umlauf sind, Zypern und Griechenland, die ja von diesem Erdgasstreit am meisten betroffen sind, dass die damit nicht zufrieden sind, dass sie beispielsweise die Angst haben, dass diese verschärften Sanktionen erst im März beim nächsten Gipfel vielleicht wirklich dann Hand und Fuß bekämen. Da versuchen sie jetzt offenbar noch etwas dagegen anzukämpfen, aber so richtig Ahnung, was dabei dann am Ende rauskommen wird, werden wir wahrscheinlich auch erst heute Nacht haben.
EU-Gipfel Tag 1, live aus Brüssel, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Paul Vorreiter, danke.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Ihr habt es mitbekommen, im Vereinigten Königreich gab es 2 Fälle von anaphylaktischen Schocks nach der Impfung mit dem neuen Corona-Impfstoff von Pfizer-BioNTech. Ist dieser Impfstoff eventuell ein Problem für Menschen mit schweren Allergien? Müssen sich Menschen Sorgen machen, diesen Corona-Impfstoff gespritzt zu bekommen? Darüber sprechen wir mit Dr. Jörg Kleine-Tebbe, Pressesprecher der DGAKI, der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie. Guten Tag, Herr Kleine-Tebbe.
Guten Tag.
Machen Ihnen die Meldungen aus dem Vereinigten Königreich Sorgen? Könnte der Impfstoff von BioNTech Pfizer gefährlich für Allergikerinnen und Allergiker sein?
Da sieht es eigentlich nicht danach aus, weil mittlerweile auch ganz aktuelle Berichte vorliegen zu den Nebenwirkungen, die sich in den Studien ereignet haben.
Und die sagen was aus?
Dass eigentlich nur bei weniger als 1% überhaupt Reaktionen im Sinne einer möglichen Allergie berichtet wurden und das übrigens auch bei der Placebo-Gruppe, die gar nicht den richtigen Impfstoff bekommen haben.
Was glauben Sie, warum ist es in diesen Fällen zu anaphylaktischen Schocks gekommen?
Das, was wir aus den Berichten aus England wissen, ist ja, dass offenbar 2 Personen mit bekannten Allergien, schweren Allergien, diese Reaktion bekommen haben. Und es ist mit größter Wahrscheinlichkeit nicht der Impfstoff selbst, also nicht dieses Genpartikelchen, sondern wahrscheinlich eher ein Hilfs- oder Beistoff. Dabei habe ich mir die Liste durchgeguckt. Da ist dieses Polyethylenglykol dabei, was sehr selten eigentlich Überempfindlichkeit macht. Aber es gibt doch Personen, die manchmal darauf reagieren. Das ist bekannt und so etwas vermute ich dort.
Polyethylenglykol, was ist das für ein Stoff?
Naja, Sie erinnern sich vielleicht an die Weinskandale. Das ist letztlich ein mehrkettiger Zucker, der auch mal anderen Produkten, auch Impfungen, zugesetzt wird, um die chemischen Eigenschaften zu verbessern und auch als Stabilisator. Ist eigentlich vergleichsweise harmlos, weil er nur extrem selten Allergien macht, aber es kommt eben vor. Es sind zum Beispiel in England in 40 Jahren 37 Fälle beschrieben.
Könnte man diesen Stoff weglassen bei so einem Impfstoff?
Ich denke an diesem Punkt nicht mehr, weil die ganze Entwicklung beruht ja auf genau der Zusammensetzung des Impfstoffs, die jetzt an diesem Punkt nicht verändert werden darf. Aber ich sehe eigentlich auch kein großes Problem, weil für die Personen, wo der Verdacht besteht, dass sie gerade diese spezielle Allergie haben, könnte man zum Beispiel dann einen kleinen Allergietest machen mit einem winzigen Tropfen des Impfstoffs. Und wenn der sozusagen negativ ausfällt bei solchen Risikopersonen, dann könnte meines Erachtens auch die Impfung gegeben werden.
Generell schwere Allergiker, wenn sie jetzt nicht so einen Test vorab machen wollen, was würden Sie empfehlen? Abwarten? Es gibt ja noch einige andere Impfstoffkandidaten.
Ich würde ja denken, dieser Hilfsstoff, das ist ja ohnehin eine Rarität, dass jemand darauf reagiert. Das ist wirklich meines Erachtens auch ein dummer Zufall gewesen, dass da unter den ersten paar Tausendern da gleich zwei reagiert haben. Aber für mich wäre das kein Grund, jetzt irgendwelche übertriebenen Warnungen auszugeben.
Und sehen Sie auch nicht für Deutschland, wenn wir bald in den Impfzentren starten mit den Impfungen?
Nein, das sehe ich nicht. Wobei ich muss sagen, wir haben ja noch gar keine Informationen, worauf wirklich diese Personen reagiert haben. Was ich jetzt genannt habe, das wäre eine plausible Erklärung. Und weil die anderen Stoffe, die dort drin sind, das sind eher solche Salze, die keine Reaktionen machen.
Schwere Allergiker sollen erstmal nicht den Impfstoff von Pfizer-BioNTech sich spritzen lassen. Das rät zumindest der britische Gesundheitsservice NHS. Wir haben darüber gesprochen in Deutschlandfunk Nova im Update mit Dr. Jörg Kleine-Tebbe vom DGAKI.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Weihnachtsfest, das rückt immer näher, aber so richtig Gewissheit, wie wir es feiern in diesem Jahr, haben wir ja noch immer nicht. Vorhin haben wir gehört, auch in Berlin steigen die Vorsichtsmaßnahmen. Aber wie sieht es eigentlich sonst so auf der Welt aus, außerhalb von Deutschland? Zumindest in den Ländern, in denen Weihnachten gefeiert wird. Was passiert da, um Corona auch an den Weihnachtstagen auszubremsen? Sebastian Tischkow aus unserem Update-Team hat das heute mal genauer unter die Lupe genommen. Sebastian, fangen wir mal bei den europäischen Nachbarn an. Wie sieht es da aus?
Also in Frankreich wissen wir seit gerade eben erst, Silvesterfeierlichkeiten sind auf jeden Fall passé. Da wird es Ausgangsbeschränkungen geben. An Weihnachten darf man frei reisen. Das war jetzt vorher noch nicht erlaubt. Ab dem 15. Dezember darf man sich also auch weiter als 20 Kilometer von seinem Wohnort bewegen. Und das ist ganz gut für Ricarda. Die wohnt in Paris mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann aus Bordeaux. Die vier können ihre Pläne auf jeden Fall verwirklichen.
Dieses Jahr möchten wir in Bordeaux bei seinen Eltern, mit seinen Eltern Weihnachten feiern, sodass wir dann an Weihnachten eben dorthin fahren können.
Es gibt in anderen Ländern aber durchaus auch Unterschiede zu unserem Weihnachtsfest. In Belgien zum Beispiel, da kriegen die Kinder schon am Nikolaustag ihre Geschenke. Aber auch da natürlich am 25.12. ein absolutes Familienfest. Trotzdem gilt auch an Weihnachten weiterhin ein Knuffelkontakt, also ein Knutsch- oder Kuschelkontakt, der näher kommen darf. Davon hast du wahrscheinlich schon gehört. Mhm. In anderen Ländern ist man dagegen eher virtuell unterwegs, zum Beispiel in Großbritannien. Da kannst du Santa Claus virtuell auf Lappland besuchen für schlappe 30 Pfund. Und für ein bisschen weniger Geld gibt es immerhin schon mal einen persönlichen Gruß. Ist ja auch schon mal was.
Einige Länder in Europa, die haben ja wirklich viel, viel mehr gelitten in dieser Pandemie. Merken die das jetzt noch?
Ja, auf jeden Fall. Das hat die Leute wirklich hart getroffen. In Italien zum Beispiel war ja im Frühjahr sehr, sehr stark betroffen, gerade die Lombardei. Und man ist immer noch super stark gezeichnet davon. Amanda zum Beispiel.
Ich finde nicht, dass es der Moment ist, an Weihnachten zu denken. Das scheint mir wirklich unangebracht. Wir sollten den Moment, den wir durchleben, respektieren, an die Menschen in Schwierigkeiten denken und hoffen, dass alles schnell vorbei ist.
Die Ausgangssperren, die sind die ItalienerInnen ja gewohnt. Die bleiben über die Feiertage auch bestehen und werden sogar etwas verschärft. Von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens ist Ausgangssperre. Und an den Feiertagen selbst darfst du nicht mal deine eigene Stadt verlassen.
Absolut verrückt wird Weihnachten ja aber unter anderem in den USA gefeiert mit ganz, ganz viel geschmückten Häusern, mit vielen Lichtern. Wie ist es da in diesem Jahr?
Genau, ein bisschen schwierig tatsächlich, denn Thanksgiving steht da im Verdacht, die Infektionszahlen stark zu befeuern. Das feiert jetzt erst Ende November. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie man das feiert. Luise von Aris aus Castrop-Rauxel, die ist jetzt fürs Weihnachtsfest wieder zurück nach Hause gekommen, war aber bis vor kurzem in Michigan und hat mir erzählt, wie wichtig Thanksgiving für die AmerikanerInnen ist.
Thanksgiving ist der Feiertag, wo die ganze Familie zusammenkommt, wo man alles zusammen feiert, wo man zusammen isst. Das feiert man fast schon die ganze Woche mit dem Donnerstag dann, wo es halt dieses klassische Turkey-Dinner gibt. Das liegt daran, dass Weihnachten ein christliches Fest ist, aber Thanksgiving keine Religion als Hintergrund hat, sondern dass wirklich dieses familiäre, das Danksagen der Familie im Vordergrund steht.
Das kann man also durchaus mit Weihnachten, wie wir es kennen, vergleichen. Und den Vergleich hat auch Lothar Wieler heute gezogen, Präsident des Robert-Koch-Instituts.
Nur ein Beispiel in den USA, Thanksgiving. Auch dort haben alle, die so sich darüber Gedanken machen, alle haben vorausgesehen, dass wenn Thanksgiving eine solche Reisewelle ist, dass die Zahlen steigen. Und das sehen wir und das möchte ich in Deutschland nicht.
Für die steigenden Zahlen ist Kalifornien ein interessantes Beispiel. Fast 35.000 Neuinfektionen am Montag, das ist trauriger Rekord und darauf fällt jetzt alles zurück. Dort herrschen jetzt im Hinblick auf Weihnachten auf jeden Fall härtere Corona-Regeln, gerade dort, wo die Krankenhäuser überfüllt sind. In diesen Orten gibt es die Stay-at-Home-Order, also im Klartext Ausgangssperren. Restaurants und einige Geschäfte müssen auch schließen.
Es gibt ja noch andere religiöse Feiertage, die wir im Auge behalten sollten. Heute startet ja Chanukka, das jüdische Fest. Kann das auch während der Pandemie gefeiert werden?
Das ist ja das Lichterfest, mit dem die Juden an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem erinnern. Und das erlebt unser Korrespondent Benjamin Hammer auf eine ganz besondere Art und Weise.
Hier in Tel Aviv in meiner Nachbarschaft kamen sich Chanukka und Corona gerade sehr, sehr nahe. Auf dem Rabinplatz, da wurde auf der einen Seite die erste Kerze angezündet, dieses 8-tägigen Chanukka-Festes, und direkt daneben gab es ein großes Corona-Testzentrum mit einer sehr langen Schlange. Es ist völlig klar, dass es ein anderes Chanukka in diesem Jahr sein wird, auch wenn die Regierung die schärfsten Beschränkungen jetzt überraschend aufgehoben hat. Israel kommt im Moment ganz okay durch diese Corona-Zeit, aber die Infektionszahlen steigen und hier sprechen immer mehr Leute von einer dritten Welle in dieser Chanukka-Zeit.
Die Feiertage rund um den Globus in Corona-Zeiten. Sebastian Tischkow aus dem Update-Team hat uns einen Überblick geliefert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was passiert, wenn du schon sehr früh im Leben, also quasi zu jung, zu viel erreicht hast im Beruf? Mintu, warum hast du dir diese Frage gestellt?
Das war, nachdem ich ein Interview mit der Schauspielerin Gwyneth Paltrow gehört habe. Sie hat gesagt, nach 1999, nachdem ich den Oscar gewonnen habe für Shakespeare in Love, also sozusagen das absolute Ziel aller Schauspielerinnen und Schauspieler erreicht habe, hatte ich nicht mehr wirklich Lust auf Schauspielern.
I think that when you hit the bullseye when you're 26 years old and you're a metrics-driven person who frankly doesn't love acting that much as it turns out, I was kind of like, okay, well now who am I supposed to be? Like, what am I driving toward?
Also Gwyneth sagt hier, sie ist metrics-driven. Sie setzt sich also klare, messbare Ziele und Deadlines und arbeitet darauf zu. Und als sie das ultimative Ziel Oscar erreicht hat, da hat sie sich gefragt, ja, und jetzt?
Ja, und diese Frage, was jetzt, wenn ich schon beruflich alles gerissen habe, wie macht man dann weiter? Wie kann man an diese Situation rangehen?
Die Frage habe ich an Christine Kiewitz weitergegeben. Sie arbeitet als Jobcoach und Beraterin in Berlin und sie sagt, das ist der Moment, um mal innezuhalten und mal so eine Art Standortanalyse von sich selbst zu machen.
Man arbeitet ja nicht nur dafür, um eine bestimmte Stellung zu erreichen, wie es jetzt zum Beispiel ist, wenn ich einen Oscar gewinne oder eine Firmenleitung übernehme, sondern es gibt ja bei den meisten Menschen auch noch Ziele, die dahinter stehen. Also warum mache ich das eigentlich so, die in Richtung Werte gehen oder Sinn oder was ist denn meine Mission im Leben? Was möchte ich denn eigentlich damit erreichen mit dem, was ich tue?
Also sie sagt, materielle Ziele, und dazu zählen jetzt nicht nur, dass man irgendwie eine krasse Karre haben will, sondern auch Positionen, Hierarchien, gewisses Gehaltsziel, die stiften einfach nicht so viel Sinn, weil sie irgendwann einfach abgehakt sind.
Viele kennen diese Frage aus der Kindheit, na, was willst du mal werden, wenn du mal groß bist? Und dann denkt man sich irgendwas aus und darauf arbeitet man hin, weil man das dann werden will. Wie formuliert man denn Berufsziele besser?
Da wurde Jobcoach Christine Kiewitz schon philosophisch.
Da bringe ich immer gerne Nietzsche an, der gesagt hat, werde der du bist. Aber letztendlich hat das damit ganz gut getroffen. Also überleg dir, warum machst du das? Was sind denn wirklich deine Interessen? Was sind deine Leidenschaften? Wofür brennst du quasi? Und wenn du das machst, also wenn du einen Job machst, wo du total Lust drauf hast, wo du einfach drin aufgehst, dann geht es nicht so schnell, dass man dann das Ziel erreicht und denkt so, okay, jetzt habe ich es erstmal.
Genau, Leidenschaften nachgehen, statt irgendwie Positionen hinterher zu jagen. Das ist ja dann auch eher, finde ich, eine Art Lebens- und Arbeitsmotto, nach dem man sich dann auch richten kann.
Also Gwyneth Paltrow, die hat ja dann Goop gegründet und weitere Millionen, wenn nicht sogar Milliarden verdient. Dieses Lifestyle-Unternehmen, wo sie sauteure Kerzen unter anderem verkaufen mit so Namen wie This Smells Like My Vagina, das riecht nach meiner Vagina. Es riecht natürlich nicht nach Vagina, aber muss so ein abrupter Wechsel wie eine Firmengründung unbedingt sein?
Also klar, man hört jetzt auch immer wieder so Geschichten zum Beispiel von Top-Managern und Top-Managerinnen, die dann auf einmal Schafshirte werden oder ein Café aufmachen oder so. Also bei den einen, da kann das schon funktionieren. Die sagen ja auch immer, dass sie glücklich sind, aber...
Und bei wieder anderen, und das sind eigentlich sogar die meisten ist es so, dass man einfach guckt, so okay, du bist da jetzt irgendwie reingewachsen, aber was ist es denn eigentlich, was dich stört? Manchmal sind es dann kleine Sachen, wo man einfach dran drehen kann, dass es vielleicht nicht das richtige Unternehmen ist, aber der Job ist eigentlich schon ganz gut und liegt der Person auch und macht ihr auch Spaß. Also ganz oft ist es so, dass da so kleine Sachen schon reichen, die man umstellt.
Es ist ja auch so, die wenigsten gehen mit 18 so ins Leben ran und sagen, in 5 Jahren bin ich Topmanager. Nö. Die meisten Menschen rutschen ja auch irgendwie in ihre Berufe rein und merken dann, da bin ich ja doch irgendwie gut drin und machen das erstmal ein paar Jahre, bevor sie merken, oh, irgendwie bin ich unglücklich.
Was wären denn so die Schritte, die man dann gehen kann, um eben an ein paar Stellschrauben zu drehen?
Ich würde sagen, Evolution statt Revolution. Also die meisten Menschen profitieren halt nicht davon, das Leben einfach komplett umzuschmeißen, sagt Jobcoach Christine Kiewitz.
Einfach mal zu gucken, so nebenbei sich vielleicht fortzubilden und nebenbei einfach mal in was anderes reinzuschnuppern. Und dann merkt man schon, ah, spricht mich das an oder nicht, bevor man dann wirklich alles umschmeißt und dann merkt so, ach, irgendwie hatte ich jetzt doch eine andere Idee davon. Also lieber kleine Schritte.
Und sind wir doch mal ehrlich, normale Menschen haben auch so finanzielle Restriktionen. Also eigentlich hat niemand mit Mitte 20 dann auch schon finanziell für immer ausgesorgt. Und auch wenn man irgendwie berufliche Erfolge feiert. Und dann alles umzuschmeißen, ist ja schon auch ein krasses finanzielles Risiko.
Im Arbeitsleben sich an Werten statt an krassen Positionen orientieren. Ansonsten steht man wie Gwyneth Paltrow mit 26 mit einem Oscar da und denkt sich, oh shit, ich möchte gar nicht mehr als Schauspielerin arbeiten. Sinnkrise. Tipps zur Orientierung. Von Mintu Tran aus dem Update-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Lasst uns über Syphilis sprechen. Chronische Infektionskrankheit gehört zur Gruppe der sexuell übertragbaren Erkrankungen. Ach, das ist doch was von früher, sagt ihr. Ja, früher sind Menschen sogar mit Syphilis gestorben. Heute gibt es sie aber nach wie vor, auch bei uns in Deutschland. 2019 gab es sogar einen Höchststand seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes im Jahr 2001. Laut einem Bericht des Robert-Koch-Instituts wurden im vergangenen Jahr fast 8000 Fälle gemeldet, rund 7% mehr als im Jahr davor. Jael Adler ist Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Berlin. Hallo, Frau Adler.
Hallo.
Was sind denn die Symptome von Syphilis und ist die Krankheit heute auch immer noch so gefährlich wie früher?
Also die gute Nachricht ist erstmal, man kann die behandeln. Es gibt ja jetzt Antibiotika, früher gab es das nicht. Deswegen ist man da auf jeden Fall perspektivisch in einer guten Situation. Aber man erkennt sie nicht so leicht, die Krankheit, denn sie, man sagt auch, ist so eine Art der Affe unter den Krankheiten. Sie kann verschiedene Symptome entwickeln und das auch noch entsprechend in verschiedenen Stadien. Also zum Beispiel ganz am Anfang, wenn man sich ansteckt, dann hat man vielleicht an der ersten Kontaktstelle ein kleines rotes Knötchen. Und dann geht das auf, dann ist das so ein schmerzloses Geschwür an der Eintrittsstelle. Und das kann sein, je nachdem, wo man Sex hatte, im Genitalbereich, am Anus, im Mund. Und die benachbarten Lymphknoten schwellen. Und das nennt man dann so klassischerweise den harten Schanker. Und das ist sehr, sehr ansteckend und passiert ungefähr 3 Wochen, nachdem man sich angesteckt hat. Also da hat man auch manchmal schon vergessen, dass da ja ein Kontakt stattgefunden hat. Und circa so 8 Wochen nach Ansteckung, da kann man sich dann grippig fühlen. Dann gibt es unter Umständen Ausschläge aller Art mit Flecken, mit Knubbeln, mit auch Haarausfall gibt es, mit Muskel- und Gelenkschmerzen. Also relativ unspezifisch. Und auch in der Zeit ist man infektiös, aber nicht mehr ganz so sehr. Und die Bakterien verteilen sich dann im ganzen Körper und verweilen dann in Milz und in Lymphknoten. Und spätestens dann wäre es toll, wenn man das irgendwie entdecken würde und behandeln würde, weil wenn man noch länger wartet, dann kommen die nächsten Stadien und die können sich eben 2 bis 40 Jahre nach der Ansteckung erst entwickeln. Und das sind dann wirklich faulende Aufweichungen in den Organen, in der Hauptschlagader, im Gehirn, im Rückenmark. Da ist man zwar nicht mehr infektiös, aber dann sind die Organe sehr schwer beeinträchtigt und dann ist natürlich die Erkrankung unbehandelt auch leider tödlich.
Laut RKI sind die Syphilis-Zahlen in Großstädten wie Köln und Berlin deutlich höher als in ländlichen Gegenden. Ein Hotspot scheint der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zu sein. Mit fast 93 Fällen pro 100.000 Einwohnern hat Syphilis mit, ja, ich sag mal, großstädtischem Lebensstil zu tun.
Ja klar, Menschen, die interessiert sind an sexueller Aktivität und vielleicht auch an mehreren Partnern, die zieht es natürlich in die Großstädte, weil da findet man entsprechende Partys oder Veranstaltungen oder auch Gleichgesinnte. Und ich weiß von Kollegen, die in der Infektiologie arbeiten, dass man hier bei Partys, auch durchaus unter Drogen, manchmal 60 bis 80 ungeschützte Sexualkontakte pro Wochenende zählt und haben kann. Und da steigt natürlich das Risiko. Es ist aber nicht so, dass die Infektionsgefahr jetzt nur noch so Risikogruppen in Anführungsstrichen betrifft. Also auch weder, dass es jetzt nur im Bahnhof oder in den Darkrooms passiert, Auch ein Kiezwingerclub kann betroffen sein. Also kein Mensch ist gefeit vor so einer Infektionserkrankung. Und wie gesagt, da man es eben auf den ersten Blick nicht unbedingt merkt, ist quasi jeder in Gefahr und man sollte sich entsprechend schützen.
Seit 2010 steigen die Syphiliszahlen in Deutschland im Prinzip kontinuierlich immer wieder an. Gibt es dafür eine Erklärung?
Es ist so, dass ja in den 80er Jahren HIV in den Medien sehr präsent war. Man hatte Angst, eine unheilbare, sexuell übertragbare Erkrankung zu bekommen und hat deswegen auf Kondome geachtet, sich also damit ganz gut geschützt, nicht nur vor HIV, sondern auch vor anderen ansteckenden, sexuell übertragbaren Erkrankungen. Mittlerweile ist HIV glücklicherweise so behandelbar, dass man damit leben kann und auch gut leben kann, sodass diese Bedrohung abgenommen hat. Und es ist auch nicht mehr vielleicht so ganz im Bewusstsein. Und auch die Werbung quasi, sich zu schützen, hat abgenommen. Ne? Dass man muss Dinge immer bewusst halten. Und dadurch gibt es eben auch ganz viele Menschen, die wieder ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, auch mit Partnern, wo sie eben nicht sicher sein können, ob die wirklich gesund sind. Und dadurch bekommen sie dann mehrere sexuell übertragbare Erkrankungen zugleich, zum Beispiel die Syphilis oder den Tripper oder HIV oder Hepatitis oder auch die Chlamydien, was auch immer. Man sucht auch dann bei den Patienten oder bei da, wo man Verdacht hat, wirklich immer gleich nach mehreren Infektionserkrankungen.
Jael Adler, Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Berlin, in der Stadt, in der die Syphilis-Zahlen recht hoch sind, hier bei uns in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
10. Dezember 2020 für viele Game Freaks ist heute ein wichtiger und besonderer Tag. Heute ist ein Spiel rausgekommen, auf das viele schon seit Jahren warten. Cyberpunk 2077. Es soll eines der wichtigsten und heißesten Games seit Jahren sein. Und ich frage mich, warum eigentlich? Deutschlandfunk Nova-Kollege Thomas Ruscher wartet auch schon seit ein paar Jahren auf Cyberpunk und hat heute endlich reingespielt. Thomas, was ist das für ein Spiel?
Cyberpunk 2077 ist ein Action-Rollenspiel. Die SpielerInnen, die schlüpfen in die Haut von V, das kann ein Mann oder eine Frau sein, und sie erleben ein wildes Abenteuer in einer riesigen Stadt, in Night City, die Stadt der Zukunft sozusagen, die von allmächtigen Konzernen beherrscht wird.
Guten Morgen, Night City! Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist, also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich.
Es ist eine düstere Zukunft, eine Dystopie, und das ist auch typisch für dieses ganze Cyberpunk-Genre. Da passen ja auch so Sachen wie Blade Runner, der Film, rein. Und die ganz große Frage im Spiel auch ist, wann ist der Mensch noch ein Mensch? Denn die Figuren in der Cyberpunk-Welt, die verbessern ihre Körper mit Technik, teilweise so extrem, dass sie eher wie so Terminator-Roboter aussehen, denn als Menschen. Und im Spiel sieht das alles optisch sehr, sehr schön aus. Jedenfalls, wenn man auf grelle Neonfarben und schmutzige Zukunftsstädte steht.
Ja, Cyberpunk, ich habe es mir auch gerade angeschaut. Tolle Grafik, schönes Spiel definitiv. Aber es gibt eben diesen riesen Hype drumherum. Warum?
Na, vor allem ist Cyberpunk vom selben Studio, das The Witcher 3 gemacht hat. Das ist ein sehr, sehr gutes Fantasy-Rollenspiel. Das war so erfolgreich, dass Netflix sogar die Witcher-Fernsehserie gemacht hat. Also ein echter Fanliebling, kann man sagen. Und da knüpft Cyberpunk als Nachfolgespiel direkt an. Also es ist ein noch aufwendigeres Projekt, kostet mehr als 100 Millionen Euro. Und vor 8 Jahren schon hat das polnische Entwicklungsstudio CD Projekt Cyberpunk angekündigt. Und naja, seitdem schaffen die es immer wieder mit so kleinen Infohäppchen hier und ein cooles Bild da oder ein schönes Video, die SpielerInnen so richtig anzuheizen. Die können sich seit Jahren sozusagen das tollste Spiel überhaupt herbeifantasieren. Und naja, das ist natürlich ein Marketingkniff, sagt der Psychologe Benjamin Strobel.
Alles, was ich dann zunächst darüber höre, kommt letzten Endes natürlich vom Marketing und das ist ausschließlich positiv. Ich forme also ausschließlich eine positive Vorstellung von einem Spiel, wo mir verwehrt ist, diese zu prüfen und zu widerlegen.
Ja, und spätestens seit 2018 der Schauspieler Keanu Reeves bekannt gegeben hat, im Game als Charakter mitzuspielen, ist der Hype ja gigantisch.
Aber wie schafft CD Projekt denn es seit Jahren, diesen Hype so lange aufrechtzuerhalten?
Das habe ich Fabian Döhler von CD Projekt gefragt und er sagt, am wichtigsten für diesen ganzen Hype und die Begeisterung um das Spiel sind die Fans.
An allererster Stelle ist es wichtig, wirklich über Jahre eine enge Community-Bindung und eine gute Community-Arbeit zu haben, weil gerade in den Phasen, wo es keine News gibt und keine tollen Updates, sind das die Leute, die deine Nachricht tatsächlich transportieren, dich auch in Krisen verteidigen und dafür sorgen, dass immer ein Grundrauschen da ist.
Ja, und Cyberpunk hat tatsächlich sehr, sehr viele solcher Fans, die ihr Spiel auch wirklich gegen jede Kritik verteidigen.
Gab es denn vor der Veröffentlichung schon Kritik?
Ja, sogar eine ganze Menge. Der härteste Vorwurf, der CD Projekt gemacht wurde, war, dass es einen ganz harten Crunch gab. Crunch, das ist die Phase in der Spieleentwicklung, in dem das Team nur noch für das Game lebt. Also Überstunden, Familie und FreundInnen werden vernachlässigt, Wochenenden durchgearbeitet und so weiter. Und das eben nicht nur 1, 2, 3 Tage, sondern über Monate. Und eigentlich hatte die Chefetage von CD Projekt versprochen, wir werden nicht crunchen. Aber naja, erst sollte das Spiel im April erscheinen, hat nicht geklappt, wurde dann auf September verschoben, dann in den November, dann im Dezember. Und in dieser Zeit wurde dann eben doch gecrunched. Und viele Fans, die haben sich hingestellt und das verteidigt und behauptet, ja, zur Games-Produktion gehört sowas eben dazu. Und überhaupt, dieses Opfer könnte man ja wohl mal bringen für so ein tolles Spiel.
Wäre ja doof, wenn es am Ende kein tolles Spiel wird, sondern die Fans enttäuscht sind, oder?
Ja, stimmt. Und die Fans, die warten jetzt schon so lange auf das Game, die könnten natürlich extrem enttäuscht sein, sagt der Psychologe Benjamin Strobel.
Allerdings gibt es auch einige psychologische Mechanismen, die dagegen wirken, nämlich, dass man eigentlich gar nicht so eine Inkonsistenz so gerne möchte. Dann müsste man sich eingestehen, dass man falsch gelegen hat. Also kann es durchaus auch passieren, dass man sich dann so ein Spiel, auf das man sich sehr gefreut hat, etwas schöner redet, bis man sich eingestehen kann, ob es wirklich so gut war.
Ja, also anders gesagt, heute wird man sicherlich sehr, sehr wenige Cyberpunk-Fans finden, die sagen, ach, naja, das Spiel finde ich jetzt doch gar nicht so gut.
Seit heute ist Cyberpunk 2077 raus und die Spielemedien GameStar, Gamers Global und so weiter sind begeistert, feiern es als eines der besten Spiele seit Jahren. Zocken könnt ihr ab heute auf dem PC, auf den alten und neuen Xbox und PlayStation Konsolen und das Ganze kostet 60 Euro.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was bedeutet es eigentlich, glücklich zu sein? Da hat ja jeder vielleicht so seine eigene Definition. Grundsätzlich unterscheidet die sich aber vermutlich nicht so sehr von euren Freunden, also von der Position eurer Freunde oder der Nachbarn und Nachbarinnen. Glück definiert sich zum Beispiel über den eigenen Erfolg im Beruf, die eigene Gesundheit, finanzielle Sicherheit oder dass wir viele Freunde haben. Das sind alles Dinge, die wir im besten Fall selbst erreichen können, selbst beeinflussen können. Das ist aber eine sehr, sehr westliche Sicht auf Glück und gleichzeitig die dominierende Sicht auf Glück in der Forschung. Die meisten Umfragen, Studien, Rankings zum Glück kommen aus westlichen Ländern und die schneiden da auch besonders gut ab. Zum Beispiel beim World Happiness Report. Da liegen 9 der 10 glücklichsten Länder alle in Europa. Das könnte am Ende aber vielleicht einfach daran liegen, dass Glück anderswo auf der Welt auch anders definiert wird. Wie? Das sagt euch Timo Nikolas, unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter.
Maike Vandenboom hat viele Länder bereist auf der Suche nach der Formel fürs Glücklichsein. Und auf der Route, da lagen auch Länder in Lateinamerika.
Mexiko gehört auch dazu. Da habe ich 2,5 Jahre gewohnt. Deshalb wusste ich schon, dass vor allen Dingen die Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, eher glücklicher sind als die, die unglaublich viel Geld haben in diesen Ländern, weil die einfach in so einem goldenen Käfig sitzen. Damals, als ich da gelebt habe, war Mexico City die gefährlichste Stadt der Welt. Kolumbien hat lange ein Drogenproblem gehabt und ja, bürgerkriegsähnliche Zustände. Dann haben wir Costa Rica, was einfach sehr arm ist.
Maike Vandenboom hat für ihr Buch »Wo geht's denn hier zum Glück?« 13 Länder bereist. Und zwar diejenigen, die im Jahr 2013 am höchsten gerankt waren in der World Database of Happiness der Universität Rotterdam. Dass da Länder wie Kolumbien, Mexiko oder Costa Rica dabei sind, ist ungewöhnlich für so ein Ranking, denn normalerweise dominieren in Glücksstatistiken westliche Länder, vor allem europäische. Glück, Gewalt und Armut passen für uns einfach ja auch irgendwie nicht zusammen.
Da gab es sehr erstaunliche Antworten, weil sie einfach eine ganz andere Definition von Reichtum haben. Reichtum ist die Wärme des Lebens, Calidez Humana sagen sie dazu. Also Zeit füreinander zu haben, gute Beziehungen, mal einfach in der Zeit zu sein, nicht immer von einem Termin zum nächsten zu rennen, das ist für die Reichtum.
Eine neue internationale Studie im Fachmagazin PLOS ONE hinterfragt jetzt ebenfalls, ob die Glücksforschung immer nach den passenden Definitionen fürs Glücklichsein fragt. Die AutorInnen sagen, die meisten Studien zum Thema Glück seien aus westlicher Perspektive geschrieben. Und da ist das Glück eben mit den Tüchtigen, um das jetzt mal grob zusammenzufassen. Glück ist eine persönliche Errungenschaft und das passt sehr gut zusammen mit unserem Verständnis von Individualität hier in Europa und auch in den USA. Maike van den Blom hat jedoch auf ihren Reisen erlebt, dass Glück oft ganz anders definiert wird.
Als ich in den glücklichsten Ländern der Welt nachgefragt habe, da sind tatsächlich solche Sachen aufgetaucht wie Zusammenhalt und halt auch Kooperation. Und diese Länder haben ja einen sehr großen, also sagen wir so einen Konsens, dass sie alle ähnlich, dass das Gemeinwohl sehr wichtig ist. Also die Gemeinschaft ist unglaublich wichtig in diesen Ländern.
Die AutorInnen der neuen Studie geben ebenfalls zu bedenken, dass in vielen Ländern auf der Welt kollektive Faktoren eine größere Rolle fürs eigene Glück spielen als jetzt im Westen. Als Beispiel nennen die Forschenden ostasiatische Länder wie Südkorea oder Japan. Die schneiden in den meisten Glück-Rankings nicht so gut ab. Hier wird Glück aber auch anders definiert, viel stärker über die Gemeinschaft mit anderen. Harmonie und Balance im Leben sind wichtiger als das ständige Surfen auf einer euphorischen Glückswelle. Auch ist Glück nicht so sehr durch persönliche Leistung definiert, sondern viel stärker abhängig vom Tun und Lassen anderer. Und deshalb ist es in der Glücksforschung wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, passend zur jeweiligen Kultur. Maike van den Blom nennt ein Beispiel.
Der allerglücklichste Moment deines Lebens. Auf einer Skala von 0, nicht so glücklich, bis 10, super glücklich. Wo würdest du den dann platzieren? Den allerglücklichsten Moment deines Lebens.
Ich jetzt, oder wie? Keine Ahnung, eine 7?
Was? Echt?
Nee.
Aber da fangen wir schon mal an. Das ist ganz gut, da würdest du gut nach Asien passen. Also, sag mal so, die Australier würden sagen, willst du mich verarschen? Natürlich eine 10. Wenn man aber in Asien nachfragt, dann würden die jetzt eher sagen eine 7 oder eine 8. Erstens sind sie sehr viel bescheidener. Und sie sagen, wenn ich jetzt sage eine 10, dann gibt es vielleicht jemanden in meiner Umgebung, der keine 10 empfunden hat. Und man gleicht sich mehr an den gemeinsamen Schnitt an. Oder man sagt natürlich, wenn ich jetzt eine 10 sage, dann kann ich ja nie mehr noch was Besseres empfinden, was ich ja sehr schön finde an sich. Der Gedanke ist natürlich toll, ne?
Um herauszufinden, wie glücklich die Menschen in einem Land sind, darf man also nicht allen Menschen auf der Welt die gleichen Fragen stellen. Die AutorInnen der aktuellen Studie kommen dann auch zu dem Schluss, dass Fragebögen aus Japan in Ostasien validere Ergebnisse liefern als Fragebögen aus den USA. Wie glücklich jemand ist, hängt eventuell also auch einfach damit zusammen, welche Fragen er beantwortet hat.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.